darf Sie herzlich begrüßen. Ich möchte heute zunächst auf den Begriff der Positionalität bei Helmut Plessner zu sprechen kommen. Und das führt uns zunächst einmal noch kurz zurück zum Begriff des Doppelaspekts. Ich bringe Ihnen zum Einstieg gleich eine Zitatstelle aus der Seite 183. Auf der Seite 183, da sagt Plessner: Als Körperding steht das Lebewesen im Doppelaspekt ineinander nicht überführbarer Richtungsgegensätze nach innen und nach außen. Als Lebewesen tritt das Körperding mit dem gleichen Doppelaspekt in einer Eigenschaft auf, der infolgedessen das phänomenale Ding in doppelter Richtung transzendiert, also überschreitet. Es einerseits über es hinaussetzt, streng genommen sagt Plessner außerhalb seiner setzt, andererseits in es hineinsetzt. Also in ihm setzt. Ja, also der Organismus wird verstanden als sich selbst setzende Entität, und als sich selbst setzende Entität bringt der Organismus sein Leben eben auch aus sich selber hervor. Und für die Tatsache, dass der Organismus sich aus sich selber, also aus seinem Inneren heraus nach außen hin setzt, steht bei Plessner der Begriff der Positionalität. Also Positionalität bedeutet aus sich selbst heraus setzendes Sein des Lebewesens im Sinne seines Werdens. Da sagt Plessner an anderer Stelle: Ein Ding positionalen Charakters kann nur sein, indem es wird. Der Prozess ist die Weise seines Seins. Indem aber das Werden als Seinsweise des Organismus nicht zur Auflösung und Zerstörung des Organismus führt, bedarf es eines sich selbst in seinem Werden begrenzenden, grenzsetzenden Beharrungsvermögens, das seine Identität ausmacht. Und das führt uns vom Begriff der Positionalität zum Begriff der Grenze. Also nochmals, Individuen, Organismen, also lebendige Organismen sind selbstsetzend, sie setzen das, was sie sind, aus sich selber heraus, und damit kommen wir auch darauf zu sprechen mit Plessner, dass wenn die Grenze des Lebewesens, seine Körpergrenze, zu ihm gehört, auch die Körpergrenze ein Ergebnis dieses aus sich selber heraussetzens sein muss. Also ich komme noch einmal zurück zum Begriff der Grenze. Ich halte mich an Deleuzens Diktum, das er formuliert hat, in Differenz und Wiederholung, nicht, dass durch Wiederholung, dass Wiederholungen nie dasselbe sozusagen kopieren, sondern einen differenzierenden und vertiefenden Charakter haben mögen. Ja, die Grenze des Organismus gehört zu seinem körperlich seienden Bestand und damit auch zu seiner Identität. Das heißt, wenn dem Organismus seine Körpergrenzen, nämlich vollständig von außen aufgezwungen würden, so würde das die Zerstörung des Organismus bedeuten. Das habe ich ja schon einmal erwähnt. Umgekehrt ist der Organismus, wenn er sich am Leben halten will, dazu veranlasst, seine Grenze permanent zu überschreiten. Dabei aber sichert die Grenze eben die Identität des individuellen Organismus. Seine Grenze wird dadurch nicht aufgesprengt, indem er sie überschreitet, so wie eine zu große Menge kochenden Wassers in einem Gefäß, nicht, die dazu führen kann, dass das Gefäß vielleicht zerplatzt. So ist das keineswegs gedacht. Der Organismus ist darauf bedacht, dass seine Körpergrenzen nicht von außen überschritten werden, dass niemand ungebeten in seine Körpergrenze eindringt. Andererseits eben verhalten sich, soweit es von ihnen selber ausgeht, wiederhole es noch einmal, Organismen notwendigerweise grenzüberschreitend. Diese Grenzüberschreitung, die der Organismus vollzieht, muss aber von ihm selber wieder in seine eigene Identität hinein eingeholt werden. Denn eine Überschreitung ohne Zurückholung des Überschrittenen würde die Selbstauflösung des Organismus oder seine Zersprengung bedeuten. Das heißt, der Organismus erhält sich in der dialektischen Spannung zwischen Überschreiten und Beharren. Und dazu bringe ich Ihnen gleich zwei Zitatausschnitte auf der Seite 188 und auf der Seite 189 der Stufen des Organischen von Plessner in der von Dux herausgegebenen Werkausgabe. Da heißt es zunächst, insofern es übergeht, verlässt natürlich das Ding, also der lebendige Organismus, das Ding im Sinne des aristotelischen Ding-Begriffes des Lebendigen. Ne? Dinge, Sie erinnern sich, ne? Die von außen her gemacht sind und die von sich aus selber da sind. Also das, insofern es übergeht, verlässt natürlich das Ding seine Begrenzung. Setzt es gegen dieses wesensnotwendige Verlassen seines Bereichs nicht in irgendeinem Sinne ein Beharren, so zerläuft es und fällt der Vernichtung anheim. Die Realität der Grenze an ihm wäre dann sein Verschwinden, die Zerstörung der begrenzenden Konturen und damit die Aufhebung der Grenze. Also machte die Verwirklichung der Grenze ihren Sinn illusorisch. So liegt der Fall aber nicht, sagt Plessner. Zum Sinn der Grenze, fährt Plessner weiter fort, gehört außer dem Moment des Übergehens das Moment des Stehens, das unbedingte Halt. Also dieses unbedingte Halt, beide Momente erst bestimmen das Wesen der Grenze als das, was ins andere führt und zugleich gegen es abschließt. Jetzt auf Humanebene bezogen, nicht, können wir das, was hier Plessner zunächst einmal für die allgemeine Struktur des Lebendigen anführt, ich glaube, ich habe das schon einmal ins Spiel gebracht, beispielhaft durchaus auf die Struktur klassischer Liebesbeziehungen anwenden. Ne? Also wenn es hier heißt, beide Momente erst bestimmen das Wesen der Grenze als das, was in das andere führt und zugleich gegen es abschließt. Ja? Also um sich jemand zu anderem zuwenden zu können, liebend, muss man imstande sein, sich selber auch abzugrenzen. Ne? Wenn die Grenzen zum Verschwimmen kommen, wenn sich jemand nicht abgrenzen kann, sich im anderen verliert, ohne Abgrenzungsmöglichkeit, ergibt das meistens Probleme. Ne? Wissen wir. Ja, deshalb bedingt die Grenze Begrenzung, ohne damit das Begrenzte aus dem Zusammenhang mit anderem auszustoßen. Ne? Das wäre die andere Seite der Abgrenzung. Ne? ich möchte mit dir zu tun haben, aber gleichzeitig lass mich in Ruhe. Nicht? Das heißt, komm mal nicht näher. Nicht? Ich will in Wirklichkeit gar nichts mit dir zu tun haben, steht dahinter. Nicht? Das ist oft sozusagen der Zustand der Angst, sich einzulassen, nicht? Die dazu führt und dann zu ambivalenten Äußerungen gegenüber den anderen führt, dem diese dann in, sehr häufig schwer verständlich werden können. Ja, die mit der Begrenzung erreichte Isolierung bedeutet geradezu die Eingliederung des Begrenzten in den Zusammenhang. Und dann heißt es ein Stück weiter noch kurz, Grenze ist stehendes Übergehen, das Weiter als Halt, das Halt als Weiter. Infolgedessen ist das Produkt aus beiden Momenten nicht einfach grenzauflösendes Werden, welches das Jetzt nur als Limes enthält, sondern Werden eines Beharrens. Beharren eines Werdens. Dieses Werden eines Beharrens und Beharrens eines Werdens kann jeder von uns an sich selber erkennen. Ne? Wir alle sind andere als die, die wir als Babys waren. Nicht? Wir sind ausgehend vom Säuglingszustand zu dem geworden, was wir jetzt sind, aber gleichzeitig nehmen wir darin auch ein Beharren wahr. Nicht? Wir waren gleichzeitig dieselben, die wir ursprünglich waren. Wir sind nicht völlig andere geworden. Wir haben nicht unsere Identität auf jeder Entwicklungsstufe unseres Werdens gegen eine andere ausgetauscht. Es hat sich unsere Identität vielleicht differenziert, strukturiert, aber im Sinne des Aristoteles, der unteilbaren Individualität, sind wir dieselben geblieben, obwohl wir gleichzeitig andere geworden sind. Ja, in diesem seinem beharrenden, seine Identität als Individuum bewahrenden Werden geht jeder lebendige Organismus von seinem inneren positionalen Zentrum aus. Und das meint auch der erweiterte Begriff der Positionalität bei Plesser, nämlich der Begriff der zentrischen Positionalität oder der präzisierte, zugespitzte Begriff der Positionalität. Positionalität bedeutet, dass jeder lebendige Organismus seine Position hat, von dem er ausgeht, aber das ist keine bloß räumliche Position, das wäre zu oberflächlich und äußerlich, es ist eine innere, mit dem Äußeren verknüpfte Position, von dem ein Organismus eigenaktiv ausgeht. Und der Ausgangspunkt des Eigenaktiven, das ist das positionale Zentrum des Organismus. Und in diesem Sinn spricht Plesner von zentrischer Positionalität, führt Plesser den Begriff der zentrischen Positionalität ins Spiel. Und jetzt können wir von hier aus die Humanspezifizierung, die ich ja schon mehrmals angedeutet habe, noch einmal entlang der Argumentation von Plesner nachvollziehen. Menschsein bedeutet, sich des positionalen Zentrums gewahr zu werden, sich des positionalen Zentrums bewusst zu werden. Ja? Und das, was wir dann im Sinne des positionalen Zentrums in uns vorfinden, lässt sich ausdrücken mit dem Begriff des Ich. Wenn es aber gelingt, oder damit es gelingt, dass wir überhaupt unser positionales Zentrum als Lebewesen, als menschliche Lebewesen zu Bewusstsein bringen, muss es uns gelingen, zunächst einmal eine Distanz zwischen uns und unserem positionalen Zentrum herzustellen. Das heißt, aus unserem inneren positionalen Zentrum herauszutreten, auf es gleichzeitig zu verweisen und sagen, das bin ich. Ja? Also dieses innere Ich im Blick zu haben, das heißt, es ist gefordert, sich zu exzentrieren, aus seinem inneren Zentrum herauszutreten. Und deswegen sagt Plesner, dass wir Menschen nicht nur zentrisch positioniert sind, wie alle anderen Lebewesen auch, sondern wir sind gleichzeitig exzentrisch positioniert. Also das Humanspezifikum der zentrischen Positionalität für Lebewesen ist die exzentrische Positionalität. Das will aber nicht heißen, dass dadurch die zentrische Position ausgewechselt wird gegen die exzentrische und verschwindet und dass es sie nicht mehr gibt. Nein, sie wird das Zentrum, die zentrische Position wird in der Exzentrierung beibehalten. Nur wird sie eben reflektiert, ins Bewusstsein gebracht. Bitte. Ja. Ja, also wie ist das, wenn zum Beispiel, das wäre die Frage, wenn Menschen also schwere psychische Störungen haben, nicht, und sich nicht exzentrieren können, meinen Sie das? Ja? Ja? Ja. Bitte? Ja, Sie meinen, dass Schimpansen sich exzentrieren können?
Ich denke, dass das die Voraussetzung für Werkzeuge herstellen
kann. Nein, das einfache Werkzeug, das ist, also, da kommen jetzt zwei Dinge zusammen. Das eine war die Frage, also wie ist das, wenn jemand also psychisch nicht in der Lage ist, sich zu exzentrieren, ja, ja, dann bleibt seine Position zentrisch fixiert. Ne? Man könnte das beim einfachen Zustand der Volltrunkenheit, ne, also betrachten. Ne? Wenn jemand durch die Gegend tammelt, ne, nicht mehr ansprechbar ist, ne, dann bedeutet das, dass seine Exzentrierung sehr stark reduziert ist. Und das kann aber auch strukturell sein bei schweren also psychischen Erkrankungen zum Beispiel und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist also eine zweite Frage. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, könnte man nicht annehmen, dass sich Primaten qua Schimpansen exzentrieren können, wenn sie Werkzeuge bauen. Da gibt es ja das interessante Beispiel, wo, ich glaube, es sind Schimpansen oder andere Primaten, korrigieren Sie mich jetzt, jedenfalls die als Leibspeise Termiten haben. Ja? Was machen die? Nicht? Wie kriegen die die Termiten aus dem Termitenhaufen raus, der ja sozusagen wie einbetoniert, nicht, dass er sich da bietet? Nun, sie machen Folgendes. Sie haben entdeckt, dass die Termiten auch eine Lieblingsnahrung haben, das ist die Milch aus einem ganz bestimmten Halm. Und diese, ich glaube, es sind Schimpansen, jedenfalls also ähnliche Primaten, gehen her und knabbern diese, also reißen diese Halme ab, knabbern sie an, sodass die Milch rausdringt, hängen den Halm in das Termitenloch rein, warten eine Weile ab und dann ziehen sie den Halm raus und schon haben sie ihre Leibspeise präsent. Sie setzen also den Halm als Werkzeug ein. Das heißt, auch Tiere sind bereits fähig zum Werkzeuggebrauch, worauf es aber bei der Humanspezifizierung ankommt, und wenn wir die Sache jetzt also phylogenetisch gattungsgeschichtlich betrachten, das ist nicht die einfache Werkzeugproduktion, dadurch wird der Mensch noch nicht zum Menschen, sondern als Indiz gilt die Fähigkeit, Werkzeuge zur Werkzeugproduktion herzustellen. Ja? Also das erfordert schon also komplexere Kapazitäten zum Beispiel. Ich werde dann im Zusammenhang also mit Piaget auch darauf zu sprechen kommen oder im Anschluss daran, nämlich künftige Ereignisse bewusst zu antizipieren und Modelle des Künftigen zu entwickeln, bevor man eine Sache angeht. Durchaus auch vielleicht aus Erfahrung heraus, aber dann innehält und etwas konstruiert. Es gibt ja auch ein anderes Primatenbeispiel, auch mit affenartigen Lebewesen, also mit Schimpansen denke ich auch. Das Experiment Köhler, glaube ich, hat es seinerzeit durchgeführt als erster, bestand darin, dass man eine der Lieblingsfrüchte, nämlich eine Banane, außerhalb der Reichweite des Primaten legt und diesem drei Teile eines zusammensteckbaren Stöckchens überreicht. Was lässt sich beobachten? Der Primat wird zunächst einmal hergehen und versuchen, nach der Banane zu angeln. Das gelingt nicht, das gibt er auf. Ne? Der nächste Schritt ist, dass er spielerisch also mit einem drei Stäbchenteile hantiert und irgendwann dann in diesem spielerischen Tun den Versuch unternimmt, seine obere Extremität zu verlängern, um die Banane reinzufischen. Das gelingt natürlich auch nicht. Ne? Und Schritt für Schritt, es dauert aber ziemlich lange, ich kann es jetzt nicht zeitlich anmelden, es ist ein langes Prozedere, kommt der Primat drauf, also dass diese drei Stöckchenteile zu einem Ganzen so verlängerbar sind, dass die Armverlängerung der oberen Extremität so weit ausreicht, dass die Banane reingefischt werden kann. Ab diesem Zeitpunkt kann man dem Primaten die drei Stöckchenteile überreichen, die Banane in die entsprechende Entfernung legen, in die also händisch unerreichbare, und der wird sie sich also relativ flott reinholen durch Zusammenstecken der Stöckchen. Ne? Jetzt können Sie überlegen, was ein erwachsenes oder schon in der fortgeschrittenen Kindheit befindliches menschliches Individuum tun würde. Es würde vermutlich hergehen, würde die Entfernung abschätzen und würde sagen, na, mit Greifen erreiche ich es nicht. Nicht? Was mache ich? Nicht? Also wie kriege ich das Ding rein? Aha, da liegen drei Trümmer. Ich sehe, nicht, also ein Teil davon nicht, reicht auch nicht. Aha, das hat jetzt Ausnehmungen. Da sind Teile, also Enden breiter und Enden schmäler. Das kann man ja zusammenstecken und so hole ich mir es rein. Nicht, so in etwa. Nicht. Also durch vorauseilende Überlegungen, nicht, durch planvolles Vorgehen. Nicht. Also das wäre das Kennzeichen für die humanspezifische Differenz. Nicht. Und dieses Vorwegnehmende, dieses Antizipierende, vorauseilende Denken steht auch in Engführung mit der Fähigkeit zu exzentrieren. Ne? Weil sicherlich sich diese Frage mit dem Ich koppelt. Was mache ich jetzt, nicht, wenn ich an die Banane rankommen will? Nicht? Rufe ich jetzt jemand und sage jemand, geh, kannst was, geh und so weiter, nicht? Also die Exzentrierung koppelt sich also mit dem planvollen antizipatorischen Vorgehen und das ergibt dann sozusagen ein Netzwerk von humanspezifischen, bewusstseinsgeladenen Strukturen, ja, die jetzt alle insgesamt in Zusammenhang betrachtet werden können und müssen, folgt man Plessner mit der Fähigkeit zur exzentrischen Positionalität zu gelangen. Ja, das Ich als positionales Zentrum ist der Ausgangspunkt, der Bezugspunkt und der Rückzugspunkt oder Rückkopplungspunkt der kognitiven und praktischen Aktivität menschlicher Individuen und Subjekte. Die jeweils gegenständlich gerichtete Aktivität, wir erinnern uns, mit der Doppelaspektivität hängt auch zusammen bei Plessner der Begriff der Gegenständlichkeit, dass wir ein gegenständliches Gegenüber haben als Lebewesen und das erst als Gegenüberstehendes realisiert werden muss. Das können alle Lebewesen. Und wir bleiben aber jetzt innerhalb der Humanspezifität. Also die jeweils gegenständlich gerichtete Aktivität von menschlichen Subjekten vollzieht sich in der dynamischen Spannung von innen und außen. Aber wir werden sehen, dass zur Humanspezifizierung dann noch ein Moment dazukommt. Also außen, damit meint Plessner also die Außenwelt per se, also insgesamt, aber gleichzeitig damit ist auch gemeint die körperliche Außenseite. Also wie setze ich jetzt also Greiftechniken ein oder Wurftechniken und so weiter? Also wie setze ich also meine Extremitäten ein? Zum Beispiel, das wären bereits Orientierungen, die sich auf die körpereigene Außenseite von uns Menschen als Subjekten richten. Bei Trainings zum Beispiel ist das notwendig, da genügt es nicht nur irgendwie ein Außen gegenüber zu haben, da müssen wir unseren Körper entsprechend als Teil unserer organisierten Subjektivität realisieren und natürlich müssen wir die Ich-Position auch dabei mit einnehmen. Ich möchte jetzt also das Laufziel in höherer Geschwindigkeit pro Zeiteinheit erreichen und wie organisiere ich mein Training, dass das gelingt und so weiter und so fort. Plessner spricht in diesem Zusammenhang von Immanenz beziehungsweise vom Satz der Immanenz. Was meint er damit? Nämlich er meint damit, dass die Differenz, also der Leibinnerlichkeit und der Körperäußerlichkeit zusammenhängen mit der Funktion des Ich als positionales, exzentrierungsfähiges Aktivitätszentrum. Dieses eigenaktive Ich enthält durch seine für alles weitere erforderliche Präsenz den Vorrang gegenüber dem Sein. Ja? Das heißt, ohne positionales Zentrum, exzentrierungsfähiges positionales Zentrum, keine Aktivität, ohne Aktivität kein Zugang zum Sein. Und diese Aktivität ist bei uns Menschen dominant exzentrisch durchlagert. Wir handeln nicht bloß, wir gehen nicht auf unsere Welt bloß sensormotorisch zu, ja, das machen wir auch. Das machen wir auch, wenn wir einen 100-Meter-Lauf durchführen, aber dieser will vorher trainiert sein. Genauso sind kleine Kinder, frühkindliche Individuen zunächst einmal dominant sensormotorisch organisiert, aber worauf es ankommt, ist aus dieser Sensormotorik herauszutreten über Lernprozesse, die über Exzentrierungen führen. Was die kleinen Kindchen natürlich nicht ohne stützende Hilfe sorgender Bezugspersonen zu bewältigen vermögen. Ich bringe Ihnen nochmals ein Zitat, diesmal auf der Seite 98 und der folgenden meines Textes. Plessner sagt, die Vorzugstellung des eigenen Selbst, also des eigenen Ich, des eigenen Selbst, die Vorzugstellung des eigenen Selbst, die um der qualitativen Gegebenheitscharaktere der physischen Dinge willen zu einer Vorgegebenheitsstellung werden musste, findet sich im Satz der Immanenz. Und zwar nicht nur die Feststellung ihrer Abgeschlossenheit von der physischen Welt, um den geht es. Dieser Satz ist kein einfacher Aussagesatz. Immanenz des Ich besagt mehr als einen Sachverhalt. Also dass das Ich da irgendwo drinnen ist. Ne? Sie bedeutet zugleich das Prinzip des Vorrangs der Gegebenheit vor dem Sein. Also für uns Menschen ist nur etwas, was uns gegeben ist. Anders kommen wir zu nichts, ne? Könnte man sagen. Also es geht um das Prinzip der Vorrang des Gegebenseins vor dem Sein. Ein methodisches Prinzip, Urteile über Seiendes zunächst dadurch zu prüfen, dass man die Zugänglichkeit des Seins untersucht. Und das ist auch ein kleiner Seitenhieb auf Heidegger, nicht? Der ja die philosophische Anthropologie per se abgelehnt hat und auch nicht bereit war, darüber zu diskutieren, auf welche Weise unser Selbst, also dem Sein sozusagen gegenüber dem Sein Voranstellung genießen muss, im erkenntnismäßigen Sinne, damit wir überhaupt einen Zugang zum Sein finden müssen. Ne? Heidegger springt sofort mitten ins Sein hinein, ne? Wobei noch eine existenzielle gefühlsbeschreibbare Situation dem vorangeht, immerhin, nämlich die Befindlichkeit der Angst, die sich als Angst vor dem Nichts entpuppt, und diese Angst vor dem Nichts lässt uns dem Sein zuwenden. Aber dass hier ein sich positionierendes Selbst es ist, das sich dem Sein zuwendet, also diese Perspektive ist Heidegger fremd. Und genau dieses aber betont Plessner als methodisches Prinzip. Also das Prinzip der Vorrang der Gegebenheit vor dem Sein, ein methodisches Prinzip, Urteile über Seiendes zunächst dadurch zu prüfen, dass man die Zugänglichkeit des Seins untersucht. Seiendes wird etwas, zu dem man hingelangen bzw. das Gegebensein erscheinen muss, um beurteilbar zu sein. Satz der Immanenz, das heißt, der Manifestation irgendeines Seienden entspricht ein Akt subjektiver Zuwendung. Die Betonung der subjektiven Zuwendung, das ist das, was den Unterschied der Perspektiven zwischen Heidegger und Plessner ausmacht. Subjektiver Zuwendung, aufgrund dessen es vorhanden ist. Zugänglichkeit, Gegebenheit und Wissen von werden einander äquivalent und bleiben bei gegensinniger Richtung notwendig miteinander verknüpft. Ja, also bei Plessner ist es wichtig zu sehen, dass im Sinne der Doppelaspektivität und seines Verständnisses, also dieses von ihm etablierten zentralen Begriffes, die drastische Fixierung zwischen Innen und Außen, wie wir sie seit Descartes erkennen, prozesslogisch aufgelöst werden muss. Das heißt, im eigenaktiv gesteuerten permanenten Übergang zwischen Innen und Außen, ausgehend aber eigenaktiv vom Innen, bildet sich aus dem starren Innen und Außen eine lebendige Innenwelt, die vom körperlichen Organismus nicht abgetrennt, sondern in Verbindung mit ihm existiert, wie das bereits auch Aristoteles in dieser Weise, wenn Sie sich erinnern, sehen wollte. Ja, ich habe da noch ein Zitat notiert auf Seite 111. In diese lebendige Innenwelt ist durchaus zu besetzen im Humanspezifischen mit dem Begriff Bewusstsein. Und da vollzieht Plessner auch eine interessante Wendung und auch in Abgrenzung zu Descartes und zu vorgelagerten Positionen, nämlich nicht ist das Bewusstsein in uns, ja, also das Bewusstsein ist nicht in uns, ja, also so, dass wir so in die Position des Leibnizschen Mühlengleichnisses kämen, ne? Also wir angenommen, ne, also um jetzt sozusagen also die Leibnizsche Metapher hier ein wenig ins Spiel zu bringen, ne, wir könnten sozusagen in unser Inneres eintreten, ne, wie in eine Mühle, ne, das versucht ja die heutige kognitive Neurobiologie, ne, Klammer geschlossen, wo fänden wir hier das Ich oder das Bewusstsein? Wir fänden, würde Leibniz sagen, in dieser Mühle unseres Inneren nichts anderes als wechselseitig miteinander verschränkte Hebelzahnräder. Nicht? Alles bewegt sich irgendwie, aber das Bewegende selber würden wir nicht finden. Nicht? Und daher sagt auch in diesem Sinne Plessner, nicht das Bewusstsein in uns, nicht ist das Bewusstsein in uns, sondern wir sind im Bewusstsein. Das heißt, wir verhalten uns als eigenbewegliche Leiber zur Umgebung. Das Bewusstsein kann getrübt, eingeengt, ausgeschaltet sein, nicht? Dann ist die Exzitierungsleistung reduziert. Seine Inhalte wechseln, seine Struktur hängt ab von der Organisation des Leibes, aber seine Aktualisierung ist immer da gewährleistet, wo die einheitliche Beziehung zwischen Lebenssubjekt und Umwelt in doppelter Richtung rezeptiv und motorisch durch den Leib besteht. Ja? Und diese sensomotorische Durchdringung, mit der beginnt das menschliche Leben ontogenetisch per se. Ja? Bewusstsein ist nur diese Grundform und Grundbedingung des Verhaltens eines Lebewesens in Selbststellung zur Umgebung. Ja, und da kann man wieder auch sagen, Bewusstsein bedeutet per se noch nicht, sich exzentriert zu haben, sondern Exzentrierung bedeutet, dass ich mir selber meines Bewusstseinszentrums bewusst werde. Ja? Und genau das können Tiere nicht. Tiere haben Bewusstsein, aber sie können nicht sich in ihrer Bewusstheit reflektieren. Und da sagt Plessner, ich lasse jetzt ein paar Stellen aus, Bewusstsein ist eben nicht notwendig, die in der Identifikation des Ichs mit sich selber gestiftete Bezugsform des Subjekts zur Gegenwelt, wie sie dem Menschen wesentlich ist. Bewusstsein braucht nicht Selbstbewusstsein zu sein. Ja? Wenn man also gemeint ist, was heißt Bewusstsein braucht nicht Selbstbewusstsein zu sein, wenn man nicht human spezifiziert. Ne? Wenn man also Bewusstsein ist etwas, was wir mit anderen Lebewesen gemeinsam haben. Wenn man aber im Human spezifiziert, müsste man hier dann anschließend sagen, dann gilt es auf Selbstbewusstheit hin auch zu orientieren. Das heißt, nochmals, der Unterschied zwischen Tier und Mensch besteht nach Plessner darin, dass dem Tier wohl die Umgebung bewusst ist, nicht aber seine Selbststellung in seiner Umgebung. Das heißt, Tiere, könnte man sagen, haben kein Selbstbewusstsein. Ja? Obwohl sie natürlich sich auf sich selber beziehen. Aber indem sie sich nicht des Zentrums ihres Bezugsbewusstseins werden können, können sie kein Selbstbewusstsein entwickeln. Und auch nicht also so etwas wie ein Ich produzieren. Bitte. Ich verstehe, ein bisschen lauter bitte.
Aber woher will Plessner das denn eigentlich wissen? Welche Fähigkeiten hätte denn zum Beispiel ein Buckelwal rein körperlich bei gleicher intellektueller Leistung seine Fähigkeit zur Exzentrierung zur Beweis zu stellen?
Das heißt, Ihre Frage wäre, wie kommt Plessner dazu, weil er Tiere ja nicht fragen kann, ob sie ich haben.
Ist das von den wenigen Tieren abgesehen, mit denen wir kommunizieren können, ist das ja überhaupt nicht möglich?
Ja. Das ist eine richtige Frage. Wie kommen wir zur Feststellung über die Befindlichkeit von Tieren? Durch Beobachtung. Und ja, möglicherweise, also könnte es sein, dass sich das Ich sagen können, eines Primaten, das sagt man eines Buckelwals, oder haben Sie das gesagt? Ja, glaube ich, bisher der Beobachtung entzogen hat. Aber dann müsste dann auch ein Primat, wenn wir bei denen bleiben, also anknüpfen an Schimpansenbeispiel, wenn er sich exzentrieren könnte, in der Lage sein, also zur komplexen Werkzeugproduktion. Das wäre ja auch ein Indiz und man könnte andere Indizien auch suchen. Oder man könnte sagen, er sagt eh schon ununterbrochen ich und kann sich eh exzentrieren, nur wissen wir es nicht und zum Werkzeug machen, also zur Produktion von Werkzeugen zur Werkzeugproduktion ist er zu faul oder er braucht es nicht.
Aber die Fähigkeit, muss ich sagen, es gibt durchaus eine größere Zahl von Gorillas und Schimpansen, denen man die Zeichensprache hat beibringen kann.
Ja, mit dem Punkt auf der Stirn im Spiegelbild. Ne? wenn Sie das meinen, dieses Beispiel. Ja? Ja, aber die Zeichensprache führt noch lange nicht dahin zur Exzentrierung. Ja? Ja? Es ist sozusagen ein angelerntes Verhalten, und Tiere sind lernfähig, das Lernen bestimmter Zeichen dazu führt, dass mit bestimmten Zeichen sich selber verwiesen werden kann. Ja? Und das heißt nicht, dass das mit einer Ich-Position verbunden ist. Das heißt das noch lange nicht. Ja? Bitte.
Ich finde halt sicher, dass man das Recht muss, dass man das nicht über die Sprache ermitteln kann, sondern ich glaube, der wird natürlich das mit den Fakten. Und wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel Spiegelneuronen vor allem der Menschen für selbstbewusst verantwortlich sind, die mittlerweile genauso bei Tieren haben nachgewiesen worden,
ja, natürlich.
Auf der tierischen Ebene, sonst wird natürlich nichts. Und auch hier, das ist mittlerweile, das wird kein, glaube ich, keiner abstreiten, dass sie Tiere auch nicht viel erkennen können. Das können sie definitiv.
Ja, ja.
Und das ist das Problem. Mich interessiert nicht, ob irgendwer ich sage, aber mich interessiert noch nicht, ob ein Demenzkranker ich sagen kann. Weil das können sie nämlich, mit einem Demenzkranken über sein Ich-Bewusstsein zu reden, ist auch oft mal schwierig. Aber sie haben definitiv Spiegelneuronen, die nachgewiesen sind, und sie können sich definitiv im Spiegel erkennen. Und für das ist eine reine empirische Erkenntnis, ist für mich das Selbstbewusstsein schon eine Voraussetzung. Nicht vielleicht eine Komplexität, wie wir Menschen haben, aber die grundsätzliche, sie brauchen ja Selbstbewusstsein, sonst kann ich den Spiegel nicht erkennen.
Na, die Spiegelneuronen sind ja kein Bestand eines eines reflektierten Erkenntnisprozesses, nicht? Sondern die Spiegelneuronen führen dazu, dass Umgebendes wiedergespiegelt wird und adäquat mit Verhalten darauf reagiert werden kann, nicht? Zum Beispiel durch Nachahmung und so weiter, nicht? Aber das ist damit ist noch nicht also die Selbstbewusstseinsposition erreicht. Ich kann etwas nachahmen, ohne dass ich dabei meiner selbst bewusst bin. Ja? Das geht auch, ja? Wo es uns Menschen schwerfällt.
Ja, wieso können Sie sich dann im Spiegel erkennen? Das möchte ich nicht wissen. Ihre können sich definitiv.
Sie können sozusagen ein Bild als Ihresgleichen erkennen. Ja? Aber Sie können nicht das, was Sie als Ihresgleichen erkennen, mit sich selber besetzen, im Sinne einer, würden Sie sprechen, kann man Aussage, also das bin ich. Ja? Und so verstehe ich mich, so gehe ich von mir aus. Ne? Ein Spiegelbild besagt noch sozusagen, ist per se sowieso auch für uns Menschen jetzt im physischen Sinne des Spiegelbildes eine Teilidentifizierbarkeit. Ne? Wir können uns auch im Spiegel mit uns selber identifizieren, aber völlig also geschlossen können wir uns dabei ja ohnehin nicht wahrnehmen. Ne? Wir können immer nur Teile von uns im Spiegel betrachten, ne? Und uns nicht als Ganze betrachten. Ne? Und die Frage ist, was macht jetzt also tatsächlich dieses Ganze der Humanspezifität aus? Ne? Da fehlt noch, da komme ich dann abschließend darauf zu sprechen, ne? Noch ein Teil. Nämlich der soziale Bezug. Ja? Frühkindliche Individuen werden nicht, also durch die Gene, also menschliche frühkindliche Individuen werden weder durch die Gene noch die Spiegelneuronen zu dem, was sie sind, sondern durch interaktive mikrosoziale Lernprozesse. Ja? Auch Tiere sind lernfähig, aber das ist jetzt nicht mehr direkt das Thema dieser Vorlesung, sondern eines parallel laufenden Seminars, wo es um die Arbeit von Michael Tomasello, die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens geht. Tomasello vertritt die These, und das lässt sich also auch mit Blick auf Plessner leicht nachvollziehen, nämlich dass die Humanspezifizierung dort beginnt, wo Individuen beginnen, andere Artgenossen als eigenständige, intentionale Akteure zu realisieren. Das kommt noch vor dem Ich-Sagen. Ja? Das müsste man dann noch, damit kann man also Plessner auch sehr gut ergänzen. Ja? Plessner beschreibt sozusagen die Struktur, aber wie die Struktur zustande kommt, ist damit noch nicht gesagt, da muss man ein bisschen weiter blicken. Ja? Und da könnte man dann wieder zurückkoppeln und schauen, natürlich leben auch Primaten in Sozialverbänden, und inwieweit sind sie imstande, andere als eigenständige intentionale Akteure zu erkennen. Also Tomasello, der diesbezüglich auch eine Reihe von vergleichenden Untersuchungen gemacht hat, kommt zu einem klaren Nein, das können sie nicht. Bitte, hier war eine, glaube ich, Frage.
Kommentar dazu noch, bei all dieser Kommunikation, die zwischen Tieren und Menschen durchaus stattfinden kann, gibt es aber die Kommunikationsinitiative immer auf Seite des Menschen. Also das die Positionalität der Kommunikation, also wer wem was beibringt, wer wem die Kommunikation einfach beibringt, also die Initiative ist immer auf Seite des Menschen. Das stimmt nur im Sprachengrund natürlich der Wandel. Auch bei anderen Sprachen, auch bei Zeichensprache. Die Zeichensprache ist ja auch eine Form von verbaler Sprache, die ein Signal übersetzt oder vielleicht behauptet, dass du durchaus mit Tieren oder Menschen Kontakt aufnehmen kannst.
Es gibt ja auch Menschen, die nach einem Kontakt aufnehmen.
Na, es ist eines, ich würde auch dem zustimmen, dass also bei solchen sozusagen in Humannähe führenden Lernergebnissen bei Tieren, also die menschliche Vorgaben erforderlich sind. Also ohne die geht's nicht. Nicht? Ohne die werden diese Symbol Lernvorgänge bei Primaten nicht entstanden. Zum einen, aber zum anderen muss man dazu sagen, im Sinne der Eigenaktivität, ja, jedes Lebewesens gelingt der Lernprozess nur, wenn an die Eigenaktivität des Primaten bei diesen Lernvorgängen angedockt werden kann. Ja, das ist eine wichtige Voraussetzung. Ja. Ja, also exzentrische Positionalität bedeutet, dass sich die positionale Mitte des eigenaktiven Organismus sich selbst als Zentrum gegeben ist. Exzentrizität bedeutet somit auch die Grundbedingung der selbstbewussten Bildung von Geist und Autonomie und natürlich auch Freiheit. Und diese Bildung des Geistes vollzieht sich für Plessner im Rahmen dreier Weltdimensionen, die für die humanspezifische Bildung des Geistes miteinander verschränkt werden müssen, nämlich der natürlichen oder allgemeinen Außenwelt, der Innenwelt und der sozialen Mitwelt. Die Verflechtung dieser drei Dimensionen, das ist natürlich auch nur eine strukturtheoretische Reflexion bei Plessner, nicht? Man müsste sich dann genauer die Prozesse anschauen, sowohl ontogenetisch als auch gattungsgeschichtlich, aber jedenfalls diese drei Strukturdimensionen macht Plessner verantwortlich für die Bildung des Geistes. Bringen Ihnen in dem Zusammenhang auch noch ein Zitat auf der Seite 365, das ist schon in dem Kapitel über die Spezifität des Menschen in seinen Stufen des Organischen. Er geht noch einmal also von Positionalitätsorientierung aus, aber schon befindet sich hier schon also auf der, mit Blick auf die Humanspezifik und sagt hier, positional liegt ein Dreifaches vor. Das Lebendige ist Körper, im Körper und außer dem Körper als Blickpunkt, von dem aus er beides ist. Ein Individuum, welches positional derart charakterisiert ist, heißt Person. Und dann geht die Sache weiter, ein Stück weiter, in doppelter Distanz zum eigenen Körper, das heißt noch vom Selbstsein in seiner Mitte, dem Innenleben, abgehoben, befindet sich der Mensch in einer Welt, die entsprechend der dreifachen Charakteristik seiner Position Außenwelt, Innenwelt und Mitwelt ist. In jeder der drei Sphären hat er es mit Sachen zu tun, die als eigene Wirklichkeit in sich stehendes Sein ihm gegenübertreten. Also sowohl zur Außenwelt gilt es Distanz zu gewinnen, zur Innenwelt gilt es Distanz zu gewinnen und zur Mitwelt gilt es Distanz zu gewinnen, weil erst über die Distanz die Vermittlung und Verbindung herstellbar ist. Das möchte uns Plessner damit sagen. Und in dieser Weise aufgebauten Spannung, in der dynamischen Spannung zwischen Innenwelt, Außenwelt und Mitwelt bildet sich nach Plessner die Identität des Individuums als Person und in der Sphäre dieser personalisierten sozialen Gemeinschaft der Mitwelt bildet sich der Geist. Wir spüren hier auch oder merken auch, wenn Sie Aristoteles im Hinterkopf haben, die Spannung zwischen Individualität und Sozietät, wie wir sie bereits bei Aristoteles kennengelernt haben. Der Mensch ist im Wesentlichen Individuum, aber diese unteilbare Individualität ist nur zusammen mit anderen konstituierbar, sagt uns Aristoteles, und hier lässt sich auch mit Plessner anschließen. Ja, ich bringe Ihnen noch ein Zitat, bevor ich dann das heutige schon langsam zum Abschluss komme. Nächst auf der Seite 376. Er sagt, wir verdeutlicht ein bisschen den Begriff der Mitwelt. Die Mitwelt umgibt nicht die Person, wie es, wenn auch nicht im strengen Sinn, wenn auch nicht im strengen Sinn, denn der eigene Leib gehört mit dazu. Also die Mitwelt umgibt nicht die Person, wie es die Natur tut, aber die Mitwelt erfüllt auch nicht die Person, wie es in einem ebenfalls inadäquaten Sinn der Innenwelt gilt. Die Mitwelt trägt nur die Person. Die Mitwelt trägt die Person, indem sie zugleich von ihr getragen und gebildet wird. Zwischen mir und mir und ihm liegt die Sphäre dieser Welt des Geistes. Real, sagt Plessner dann weiter auf der Seite 377 und der folgenden, real ist die Mitwelt, weil sie die mit der exzentrischen Positionsform gewährleistete Sphäre darstellt, die jeder Aussehenssonderung in der ersten, zweiten, dritten Person Singularis und Pluralis zugrunde liegt. Darum kann die Sphäre als solche sowohl von den Ausschnitten aus ihr wie von ihrem spezifischen Lebensgrund geschieden werden. So ist sie das reine Wir oder der Geist. Und nur so ist der Mensch Geist, hat er Geist. Er hat ihn nicht, nämlich den Geist, in derselben Weise wie einen Körper und eine Seele hat. Diese hat er, weil er sie ist und lebt. Geist dagegen ist die Sphäre, Kraft deren wir als Personen leben, in der wir stehen, gerade weil unsere Positionsform sie erhält. Unsere exzentrische Positionsform, nicht? Natürlich, sie erhält. Also nochmals, indem sich im Fall des Menschen erstens einmal die positionale Mitte der Eigenaktivität als positionales Zentrum bewusst gegeben ist, nämlich in der Form der exzentrischen Positionalität, und zweitens, indem sich das exzentrierte Subjekt Mensch in der mitweltlich erschlossenen Sphäre des Geistes bewegt, eröffnet sich ihm dadurch auch die Möglichkeit der Freiheit. Freiheit und Autonomie im Sinne von Aristoteles und auch von Kant bedeutet die Möglichkeit, die Gründe für sein eigenes Denken und Handeln in sich selbst, also in seinem positionalen Zentrum befindlich zu finden. Und diese Möglichkeit erschließt sich für Plessner aber nur im Rahmen der sozial-mitweltlichen Sphäre des Geistes, also in der Spannung von Individualität und Sozietät. Ja, damit hätte ich mit dem heutigen meine Ausführungen zu Plessner zu Ende gebracht und werde mich dann in den nächsten Malen der Theorie von Jean Piaget zuwenden. Und zwar aus dem Motiv heraus, dass ich meine, Helmut Plessner zeigt uns eine Strukturtheorie des Menschen in seinen Stufen des Organischen mit seinen zentralen Begriffen. Aber was wir bei Plessner, worüber er sich nicht ausspricht, ist zum Beispiel die Frage, wie kommen wir überhaupt zu unserer Exzentrierungsleistung? Wir werden sehen, bei Piaget lässt sich dieses darlegen über ontogenetische Lernprozesse, wo frühkindliche Individuen aus ihrer dominanten Sensomotorik, die für Piaget gleichzeitig das erste kognitive Schema bedeuten, heraustreten, Schritt für Schritt in Richtung der Reflexion und Selbstreflexion im Sinne der Erlangung der exzentrischen Positionalität, im Sinne eben von Helmut Plessner. Gut, es wurden schon einige Fragen gestellt. Gibt es noch weitere Fragen? Bemerkungen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich für heute. Wünsche einen Morgen, einen schönen Feiertag.